Puls.
Dann rede ich doch lieber über, in der Sekunde über Crow, der Hippie-Musik macht, als dass ich mit dir über deine generische, langweilige Durchschnitts-Rap-Musik rede, die tausendmal schon gehört ist.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Servus, Volk Schacht, wie geht's dir?
Servus, Grüezi und hallo. Ja, mir geht's tipptopp.
Findest du's, ich sag immer Servus und mein Bruder hat mir jetzt gesagt, dass es richtig unsympathisch kommt, wenn man außerhalb von Süddeutschland Servus sagt, weil die Leute immer denken, voll abgehoben. Findest du es abgehoben, Servus zu sagen?
Nee.
Okay, ich also auch ich gar nicht. ich will, dass es so ein bisschen Bauern gemütlich kommt.
Ja, aber dann wäre es ja nicht abgehoben, sondern abgestürzt. Also, was ich damit sagen will, ist, abgehoben ist ja eher elitär. Mhm. Und also Servus. Ich meine
hier Bauer auch nicht als so Schimpfwort, sondern wirklich diese ländliche Gemütlichkeit, das strahlt für mich in Servus aus.
Also für mich ist das halt Süddeutschland und auch Österreich und so, ja. Obwohl Süddeutschland ist eher auch so Grüß Gott, Servus ist wirklich schon österreichisch und ich habe große Liebe für Österreich, also
okay. Ja, gut,
kulturell gesehen. Politisch können wir streiten, müssen wir sogar streiten, aber ja, nee, Servus finde ich, also in mir hast du keinen Hater.
Okay, sehr gut. Ja, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls euch das triggert, dann habe ich gleich so eine kleine Studie, wie ich noch ein bisschen sympathischer rüberkomme, als ich eh schon bin.
Okay.
Wir müssen über Haftbefehl sprechen, der irgendwie komplett im Workflow ist, denn er hat angekündigt, dass DSA, das schwarze Album, noch diesen Winter erscheint. Also das Pendant zum weißen Album. Und ich wollte erstmal gern mit dir drüber sprechen. Ich habe oft bei Rappern das Gefühl, dass entweder die machen einfach gar nichts und sind so jahrelang, findet nichts statt. Liebe Grüße an Dendemann. Oder es gibt halt Rapper, die machen auch jahrelang nichts, dann kommt was und dann sind die wie in so einem Workflow und liefern richtig ab. Und ich habe das Gefühl, dass Haftbefehl gerade in einem krassen Workflow ist, weil ich meine, das weiße Album kam im Juli und jetzt ist irgendwie kaum 4 Monate später und schon wird hier wieder ein neues Album angekündigt, das sogar noch diesen Winter kommt. Also es ist auf jeden Fall, kannst du dir das irgendwie erklären, warum manchmal so krass lange Pausen und dann so unverhältnismäßig viel für die lange Pause rauskommt?
Also ich sag mal so, wenn ein Künstler, also es gibt diesen STF-Spruch, wenn ihr denkt, wir sind weg, heißt das nur, wir haben gearbeitet. Mhm. Und man sitzt da und man bereitet halt den Release vor. Und wenn man ein Album macht, dann in der jetzigen Single-Kultur erscheint das vollkommen ungewöhnlich, aber dann ballert man halt nicht jede Woche was raus, sondern man hat eben diese Phase, in der man produziert und sich alles überlegt und ausdenkt. Und die dauert halt, die kann auch länger dauern. In der Zeit entstehen aber, wenn alles gut läuft, Tonnen von Tracks. Also ich kenne auch Künstler, das sind eher weniger, die wirklich nur an 12 Songs arbeiten und 3 Jahre feilen und so, das kenne ich auch, aber die sind wirklich selten. Normal ist es so, dass einfach 30, 40, 50, erinnere dich an Unique, die gesagt hat, sie hat, wie viel hatte sie auf Halde?
100.
Genau, sie hat irgendwie behauptet, sie wäre jetzt bei 100 Songs.
Ja.
Und wenn du wirklich so ein Album release, was ist für dich eine gute Anzahl? Also wo... Ich sag mal so, im Hip-Hop gibt es auch so unausgesprochene goldene Regeln, die eben nicht für jeden gelten. Zum Beispiel Illmatic von Nas ist deshalb berühmt, weil ich glaube, es waren nur 11 Songs drauf und davon waren 2 sogar Interludes. Ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen.
Ja.
Und dementsprechend waren es eigentlich nur 9 Songs. Und das ist gerade mal ein Song mehr, als so eine volle LP ausmacht. EP, sorry, EP. Mhm. Also was ist für dich die richtige Anzahl? Weil das ist auch feststellbar, als diese MP3-Krise der Musikindustrie aufkam, also so vor 20 Jahren, da haben die Rapper angefangen, ihre Alben voll zu packen mit Songs, 25 Tracks und so, weil sie vielleicht den Eindruck hatten, so Money for Value, also im Sinne, ihr gebt mir bitte, bitte gebt mir Geld und dafür gebe ich euch 25 Songs. Das Problem ist bloß ein bisschen, dadurch verändert sich auch der Eindruck, den so ein Album hinterlässt, weil ist ein roter Faden da, ist es ein starkes Album oder ist es halt so ein Gemischtwarenladen Und aus jedem Dorf ein Hund. Also was ist so deine ideale Track-Anzahl?
Nee, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, ich kenne Alben, da sind irgendwie 24 Tracks drauf und ich finde das nice. Und dann gibt es Alben, da sind 8 drauf. Und
aber ich rede jetzt nicht, also ich wollte jetzt einen miesen Witz machen. Ich bringe ihn jetzt trotzdem. Ich rede jetzt nicht von der Bravo Hits Compilation, ne? Also pass auf, das, wow. So witzig das jetzt, so witzig ist es gar nicht, weil das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Ich glaube, es war bei Assad oder es war bei auch Illmatic, aber dem Rapper, dass ich gemerkt habe, als der 14. oder 15. Song anfing, das ist jetzt auch schon knapp 20 Jahre her, dass ich so gedacht habe, oh, okay, jetzt noch, oh, wie viel muss ich denn noch hören, so, dass mir das irgendwie zu viel war, weil ein Rapper auf Beats, wir reden ja über so etwas wie Abwechslung und wenn das vorher schon alles recht ähnlich klang, dann denkst du dir halt so, oh, jetzt noch mal 7.
Ja, also
deswegen
manchmal,
bei einer Bravo Hits Compilation hast du es nicht, weil du da 25 unterschiedliche Acts hast.
Ich verstehe schon, was du meinst, aber jetzt, ich finde auch manchmal, es gibt auch von Künstlern, die einfach so ein Album rausballern, manchmal merkst du so richtig, da sind dann vielleicht auch mal nur so Einminüter und Interludes und Outros und so drauf, aber ja. Ich finde, manchmal ist es so eine Komposition, wo ich mir denke, ja, ich hätte jetzt keinen Track missen wollen bei dem Album und es sind relativ viele, keine Ahnung, 18 Tracks oder so sind ja auch schon viel und dann gibt es Alben, wo ich mir denke, ich verstehe, warum der Künstler oder die Künstlerin hier 9 Tracks gemacht hat, weil es hat sich für mich das Thema oder der Klang hat sich für mich nach 9 Tracks auserzählt. Ich meine, wir reden gerade ja eh noch irgendwie von einem anderen Zeitalter. Heute bewerte ich Alben auch ein bisschen anders, aber mir geht es vor allem um die Abstände. Wann kommt was? Und
genau, aber das ist ja so der Punkt, wenn der jetzt halt, wie lange war Haftbefehl weg? Sagen wir mal 2, 3, 4 Jahre und der hat vielleicht 50 Dinger, dann hat er jetzt einen Teil davon im weißen Album rausgeballert und das ist jetzt spekulativ, ja, aber dann fragt er sich, was mache ich mit dem Rest? Schwupp, das schwarze Album. Und er muss gar nicht mehr extra arbeiten, weil es schon fertig.
Nee, glaubst du das?
Nee, das weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein. Also es gibt auch Kandidaten, das habe ich auch schon gehört, das haben mir Künstler erzählt, dass sie 50 Songs produziert haben, davon haben sie 15 veröffentlicht und dann haben sie ein ganz neues Album angefangen. Und das heißt, sie haben theoretisch, keine Ahnung, 30, 40 Tracks über. Also Nas ist zum Beispiel so ein Kandidat, weswegen schon wieder er, weswegen er zwischendurch immer sehr gerne eine Albumreihe hat, die nennt sich Lost Album. Mhm. Also da packt er, Lost Tapes, sorry. Das heißt Lost Tapes und da packt er die Sachen drauf, die er über die Jahre gesammelt hat. Das Interessante für seine Fans ist daran, dass dadurch, wenn er sich stilistisch weiterentwickelt, diese Aussage, ich möchte, dass du so klingst wie früher, kannst du natürlich erfüllen, wenn du 30, 20 Jahre alte Tracks auf Halde hast.
Ja.
So, das sind auch so Gedankengänge, ja, die mitspielen können.
Also ich habe diese Woche ein Bild von einer Künstlerin gekauft, die gerade so mega im Hype ist, also wirklich krass. Und die meinte zu mir so, als sie mir das Bild verkauft hat, meinte sie so, ey, ich muss jetzt erstmal Pause machen so und die malt richtig krass und ich glaube, die könnte gerade richtig Geld drucken. Und sie sagt aber halt, boah, ich habe dieses Jahr total viele Bilder verkauft. Ich habe 50 Bilder dieses Jahr verkauft. Ich darf nicht so viel verkaufen, das muss weniger werden. Und da dachte ich mir auch, das ist krass, weil sie hat eigentlich die Ideen, sie hat auch super viele Bilder zu Hause, die sie noch verkaufen könnte. Und sie muss sich jetzt aber selbst limitieren, um so ein bisschen so den Markt zu regulieren für sich selbst. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mir dachte, krass, dass es bei Künstlern auch so ist, weil ich meine, man kennt ja das irgendwie so, dass Picasso in seiner krassen Zeit irgendwie einfach gefühlt, also jetzt nicht wirklich, ist natürlich jetzt nur ein überspitzer Joke, aber mit einem Siebdrucker da stand und irgendwie so seine Epochen weggemalt hat und da wurde einfach richtig verkauft. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so gehaltvoll war am Ende. Aber ich würde eigentlich grundsätzlich sagen, ich habe keine perfekte Anzahl an Tracks oder perfekten Abstand bei Musik, dass ich sage, nur alle 6 Monate darf ein Album kommen, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn man Kunst so fühlt, wie sie auch rauskommt. Und es ist ja bei Künstlern meistens in Wellen und nicht in 6 Monatsabständen, dass man sich einen Wecker stellt und alle 3 Monate oder alle 6 Monate wird man wieder kreativ. Aber ich finde es schon, also ich frage mich halt, was für ein Workflow dahinter ist jetzt bei einem Haftbefehl. Also ist es, dass er noch Tracks rumliegen hat? Ist es, dass er vielleicht viel mehr in so einem Erzählmodus war und plötzlich sich denkt, nee, da muss jetzt ein Gegenstück gefunden werden, weil ich meine, thematisch zum weißen Album das schwarze Album zu bringen, würde ich gerne einmal mit dir so ein bisschen über diese Bildsprache darin reden, weil was ich darin verstanden habe, war so ein bisschen, okay, wir haben 2020 jetzt nicht nur wegen Black Lives Matter, sondern auch in einem Jahr, in dem irgendwie die Meinungen krass zugespitzt sind, in dem es oft so canceln oder lieben, schwarz oder weiß, gut oder böse. Also ich habe das Gefühl, die Meinungen werden auch so in Social Media und so immer krasser. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine musikalische Verarbeitung dieses Gefühls, dieses gesellschaftlichen Gefühls ist, nämlich dieses Hop oder Top-Ding. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich meine, die Beatles hatten dieses weiße Album, sie haben aber kein schwarzes. Ich könnte es mir so ein bisschen mit der gesellschaftlichen Lage und dem, wie gerade argumentiert und gelebt wird, erklären. Was siehst du in dem Bild schwarzes Album nach dem weißen Album?
Also ich würde mich fragen, wenn du sagst, dass das diese gesellschaftliche Diskussionskultur, die ja sehr anstrengend ist, dass das aufgreift, inwiefern greift es das denn dann in den Texten auf? Also weil mir wäre das jetzt im weißen Album nicht aufgefallen, da hätte er ja dazu auch schon Stellung beziehen müssen. Wo kommt es vor?
Na, also ich meine, bis jetzt gibt es ja nur eine kleine Hörprobe. Ich bin gespannt, wie sich die Texte unterscheiden, ob sie sich unterscheiden, ob es eine Weitererzählung ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, für Haftbefehl ist ja in den letzten Monaten auch super viel passiert, auch medial super viel passiert. Vielleicht hat es ihn in irgendeiner Form verändert. Und man hat im Sommer noch die weiße Seite der Medaille gehört und hört jetzt eben nach diesen Erfahrungen, nach ein bisschen mehr noch Lebenserfahrung, die schwarze Seite der Medaillen, die mal eine andere Blickweise berappt. Das könnte ich mir, also ich meine, ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so Yin und Yang schon ineinander übergeht, aber eben eine andere Seite so mal berappt wird.
Okay, es ging ja sehr viel um Kokain auf dem weißen Album. Was soll denn das für das Schwarze heißen? Also ist es dann ein Polizeialbum oder drogenfreies Album oder wie mache ich, keine Ahnung, wie gehe ich den geraden Weg durch die Universität? Keine Ahnung. Was soll das Gegenteil sein? Schwierig. Also ich glaube, dass Hafti da, wenn er etwas einfacher sich das denkt, wenn er halt sagt, okay, ich habe jetzt das weiße Album gemacht und das weiße Album bezieht sich auf Kokain, dann mache ich jetzt als nächstes das schwarze Album. Dann wäre jetzt tatsächlich meine Frage zum einen, okay, was gibt es eine Droge, die schwarz ist?
Haschisch oder ist es braun? Ich weiß es nicht.
So diese, also ich kenne mich da auch nicht Blöcke. So aus, als dass ich das beurteilen könnte, aber das, was ich mal im Fernsehen gesehen habe, kommt der Dimension von schwarz am ehesten noch nahe, aber ich glaube, dass das Final da auch wahrscheinlich nicht die richtige Antwort ist.
Also
ja.
Bei uns auf dem Land gab es so einen Tabak, der hieß Schwarzer Krauser. Ja. Den hat man immer so, den haben die Harten ohne Filter geraucht. Und vielleicht driftet Haftbefehl jetzt in so ein alter weißer Mann-Ecke ab, weil ich weiß, dass es nur so alte weiße Männer geraucht haben. Schwarzer Krauser haben so Opas geraucht. Es wäre irgendwie ein lustiges Bild, wenn Hafti jetzt so an so einem Stammtisch sitzt und so Schwarzer Krauser raucht und dieses Album widmet er seiner liebsten Droge, Schwarzer Krauser.
Also was ich mir noch vorstellen könnte, ist halt, dass er einen innerlichen Bezug, also erstmal reagiert er auf sich selber. Das ist die Antwort, ja. Sozusagen die Fortsetzung des weißen Albums und okay, was immer das konkret bedeutet. Aber nichtsdestotrotz gibt es diverse schwarze Alben in der Musikgeschichte, von denen ich trotzdem glaube, dass er sich nicht auf diese bezieht. Also ob es ein Prinz ist oder Metallica oder da gibt es noch ein paar. Ich habe Haftbefehl mal mit einem Joy Division Pullover getroffen. Und also das ist das Cover von Joy Division auf dem Pulli gewesen. Es ist wirklich sehr markant. Und ich habe ihn, er stand so vor mir und ich so, Dicker, Joy Division, geil. Und er so, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach den Pulli bei... Ich wollte schon Nanunana sagen, aber es war Outfitters oder so, gesehen, fand das cool, weil die Grafik ist tatsächlich cool und habe das gekauft. So. Und ich habe mir so gedacht, ja, okay. Dann habe ich ihm gesagt, was das ist. Ihm gesagt, der Sänger dieser Band, also die sind berühmt und ne, die haben gute Musik gemacht. Und der Sänger ist, die Band ist auch deshalb neben der guten Musik berühmt, weil sich der Sänger, kurz bevor die auf Tour gegangen sind oder wären, hat der Selbstmord begangen. Mhm. Und dann haben ihn andere auch auf dieser selben Veranstaltung angesprochen. Und ich habe dann so von etwas Weiterem gehört, dass er dann immer gesagt hat, ja, 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 das ist so, hier, das ist ein Pulli von dieser Selbstmörderband. So. Also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, er bezieht sich, wenn, eher auf das schwarze Album von Jay-Z, das ja. er definitiv als Jugendlicher gepumpt hat, das alleine auch deshalb schon sehr berühmt ist, weil das Rentenalbum von Jay-Z ist. Er ist ja dann von der Rente auch wieder zurückgetreten. Er wollte da eigentlich in Rap-Rente. Aber, also deswegen kennt er das. Und ich könnte mir vorstellen, das gilt als eines auch der besten Alben von Jay-Z, dass es sein Ziel ist, da in diese Regionen vorzudringen.
Ja. Okay, naja. Wir werden es sehen. Also es gibt noch nicht so viel inhaltlich zu hören, aber wir werden hier sicherlich drüber berichten.
Ich hätte gerne noch eine Art Zwischenalbum. und zwar ein Collabo-Album zwischen ihm und Mekkes. Das soll Graustufen Regenbogen 2 heißen. Und das führt sozusagen von weiß zu schwarz. Ah, okay, ist Hip-Hop-Humor. Aber nicht witzig. Muss ich wohl die wundersame Rap-Woche hören. Shoutout an die Kollegen. Übrigens mal Gratulation für jetzt über 200 Folgen. Und ja, nice.
Über 200?
Ja, die sind jetzt bei 206 oder so.
Haben die
da kommen wir
mehr
auch noch
als
hin.
Wir?
Naja, die haben früher angefangen als wir.
Was?
Ja.
Das wusste ich
also
nicht.
Also die waren kurz vor uns, sind die gestartet und wir, wir sind dann nachgezogen.
Wir haben gesampled, wolltest du sagen.
ja.
ja, Gratulation. Ich habe das neue Intro von denen eingesabbelt. Und sie haben ja so einen liebevollen, anscheinend gibt es da so einen, in der Community so einen kleinen liebevollen Diss, wenn die Gäste Folgen haben, weil die Ultras von, wie heißen die eigentlich, die Mauli und Steiger-Ultras, wundersame Rap-Woche-Ultras, die wollen irgendwie nicht so gerne Gäste hören und sagen dann immer, Gast, da muss ich wohl Shazabi hören. Und sie haben jetzt eine Folge sogar, muss ich wohl Schacht und Wasabi hören, genannt. Deswegen liebe Grüße an dieser Stelle. Danke für die Promo und liebste Promo zurück.
Das sind dann aber die Wuravo-Ultras. Warum lachst du?
Ja,
das heißt so.
Also ich dachte am Anfang auch, Shazabi hört sich so bescheuert an. Ich finde aber ja. tatsächlich inzwischen, finde ich es eigentlich ganz nice. Shazabi kann man auch so ein bisschen also, so Arabic aussprechen.
Ja, aber Wuravo finde ich auch gut.
Ja, okay, Wuravo Ultras.
Ja, also ja,
willst
muss
du das
es
als
ja
Jugendwort des Jahres einreichen vielleicht?
Na, nee, da habe ich, da hätte ich andere Kandidaten. Also Schabernack ist ja noch nicht fertig gewählt, ne? Oh. Ist immer noch,
okay.
Ist immer noch Voting, ne?
Ja.
Ja, mir fallen noch ein paar ein. Zapzarab oder so.
Oh Gott. Lass uns schnell zu Crow kommen. Es kam ein Track raus, der hieß oder der heißt Endless Summer. Ich möchte gerne einmal, bevor wir jetzt auf was ganz anderes eingehen, und zwar auf die Mucke, die uns da interessiert hat und weil man dem nichts mehr hinzufügen muss, falls ihr euch das Video reingezogen habt und euch so ein bisschen gewundert habt und gedacht habt, das ist vielleicht kulturelle Aneignung, gerade auch wegen den Masken, wegen den Kostümen, dann lest euch auf jeden Fall dazu den Noise-Artikel durch. Kulturelle Aneignung, warum Crows neues Musikvideo super problematisch ist. Da habt ihr auf jeden Fall alle Aspekte drin und wir wollen dazu jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, vor allem weil Noise dazu schon alles gesagt hat. Uns geht es vor allem um die Musik und es könnte nicht besser die Frage gestellt werden bei diesem Track, ist es eigentlich noch Rap oder was hat es eigentlich noch mit Rap zu tun? Unsere Redakteurin meinte auch, sie hat den Track gehört und dachte die ganze Zeit so, und wann fängt er jetzt an zu rappen? Und ich kann diesen Gedanken total gut verstehen. Für mich ist es aber trotzdem ein astreiner Rap-Track, vielleicht aber nicht von dem, was da gerappt wird, sondern einfach, weil ich halt denke, Crow ist ein Rapper. Ich finde, dass er sich vielen, also so gerade dieses Gesäuselte am Anfang und immer wieder so reinzukommen, jetzt kann man natürlich auch sagen, es hat gar nichts mehr mit Rap zu tun, aber ich, für mich ist halt ein Künstler, der in diesem Genre verordnet ist, nicht automatisch ein Pop-Artist, nur weil er mal Pop oder was auch immer macht. Wie geht's dir? Was hat das für dich mit Rap zu tun?
Naja, also ich verstehe auch den Ansatz, die Frage zu stellen, dass man denkt, okay, wann fängt der jetzt an zu rappen, und dann rappt er einfach nicht. ehrlich gesagt, also stören tut es mich erstmal nicht. Crow kann ja machen, was er will. Und entweder gefällt mir der Song oder er gefällt mir nicht. Und dazu gehört jetzt nicht zwingend, dass er rappt. Ja. Ich verstehe das schon so ein bisschen, weil es Menschen gibt, die tatsächlich ausschließlich nur Rap hören. Zu der Kategorie gehöre ich aber nicht, weil ich von der Kategorie komme, dass ich die Musik höre, aus der man Rap macht. Und dann höre ich auch Rapmusik. Aber ich höre alles und setze mich mit allem auseinander. Deswegen habe ich da vielleicht bin ich da sogar der falsche Ansprechpartner. Aber nichtsdestotrotz kann ich nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, ist das denn noch real? Ist das denn noch Hip-Hop und ist das Rap? Also nein, es ist natürlich kein Rap-Song. Für diejenigen, die den Song gar nicht gehört haben, muss man sagen, es klingt wirklich sehr stark. Wir haben vorhin von dem weißen Album der Beatles gesprochen. Es sind wirklich sehr starke Beatles und 60s Pop und Beat und Psychedelic Rock Anleihen in diesem Song zu hören. Und er ist auch extra so in diese Richtung gemischt, also mit relativ wenig Bass und so. Also zumindest habe ich keinen wahrgenommen. Und das ist einfach erstmal ein guter Song. Und Endless Summer ist ja auch so ein Punkt. Es gibt den Summer of 69, also diese unschuldige Hippie-eske. Und ich glaube, dass Crow sich selbst tatsächlich genau in dieser Linie sieht. Weil das, was er so sagt, was er redet, wo er rumhängt, wie er sich kleidet, ist schon sehr für mich nachvollziehbar in dieser Hippie-Linie. Dementsprechend er wird privat eben auch solche Musik hören, und dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass er Bock bekommt, das zu machen. So viel erstmal generell Analyse. Und ich muss zugeben, mich nervt es immer ein bisschen, wenn dann irgendwie aus den Ecken die Leute kommen und sagen, ja, aber das ist kein richtiger Rap oder was? So, das ist halt so, ja, who cares? Also ja, du carest und ich verstehe und deine Crew kehrt auch, aber ach, könnt ihr nicht mit eurem Besen woanders kehren? Das ist doch einfach so, oh Mann, Alter. Es ist halt, und es geht dann aber häufig auch um diesen Punkt, ja, über den könnt ihr reden, aber mein Freund rappt seit 20 Jahren und der hat sehr tighte 16 Bars hier und 16 Bars da, und den könnt ihr nicht einladen oder was. Pusht mal, oh, das ist so, ja, aber vielleicht hat dein Freund einfach das Rad nicht neu erfunden, weil wenn er es hätte, würde vielleicht ja auch irgendwer außer dir darüber reden. Also
Burn.
Naja, aber das ist einfach tatsächlich so ein bisschen der Punkt, dass wenn dieser Vorwurf kommt und ich dann das checke und sage, ja, okay, ich höre mir jetzt den 16er an, und dann denke ich so, ja, okay, aber dann rede ich doch lieber in der Sekunde über Crow, der Hippie-Musik macht, als dass ich mit dir über deine generische, langweilige Durchschnitts-Rap-Musik rede, die tausendmal schon gehört ist. Ja, aber ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner.
Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, es ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit, dass die Leute sich unkonventionelle Dinge trauen. Und es ist jetzt nicht nur irgendwie, dass man über Inhalte rappt, die vorher so noch nie da gewesen waren, oder dass man sich traut, irgendwie sich auch anderen Musikgenres zu bedienen und das zu mixen, sondern ich finde es auch voll cool. Also ganz ehrlich, es gibt doch oft so dieses Konzept zum Beispiel von Sing Mein Song, dass du plötzlich irgendwie die Version eines Künstlers von einem Künstler hörst, der aus einem anderen Genre kommt. Ich finde das immer mega nice. Und natürlich gibt es da auch mal so paar Blindgänger dabei, wo man sich denkt, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich finde, dass Endless Summer wirklich outstanding ist. Ich finde, das ist wirklich, also man hätte jetzt nicht gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass Crow sich nochmal so anders weiterentwickelt. Ich war sicherlich interessiert, aber ich finde, das ist ein krasser Track und eine absolute Bereicherung. Und dann finde ich es komisch zu sagen, ja, man darf darüber aber nicht mehr berichten, das ist aber kein Rap mehr. Ja, es ist vielleicht nicht mehr der Classic Rap, den aus der Ecke, aus der Crow kommt, aber also jetzt würde ich mal noch das Album abwarten. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch weitergeht. Und solange Crow jetzt nicht die nächsten 10 Jahre genau so eine Musik macht, finde ich, hat er eine Berechtigung auch in einem Deutschrap-Podcast.
Naja, ich sag mal so, für mich journalistische Auswahlkriterien, auch darüber wird ja sehr gerne und sehr viel diskutiert. Für mich ist das halt so, Crow ist definitiv ein Kind des Hip-Hops. Da kann er 50 Jahre Hippie-Mucke machen, der wird einfach immer für mich ein Kind des Hip-Hops sein. Und dementsprechend ist natürlich klar und logisch, dass auch wenn er vielleicht keinen Ray-Op mehr produziert, ja?
Ja.
Sondern er jetzt eine neue Variante davon produziert, die ich vielleicht unter dem Begriff PEP zusammenfassen würde, ja? P-A-P geschrieben. Mm. Das ist dann halt Pop-Rap. PEP.
Oh, ich muss bei PEP immer in so Landfriseurinnen denken, die so die Haare so flippig in den Pony fassen und sagen, so, schneid mal bissle PEP in Haar, nein. Ja, nee, aber...
Ja, das ist fetzig.
Ja, fetzig, flibbig, richtig flibbig. Aber falls man nicht diese Assoziation hat, dann hat man vielleicht doch noch auch eine andere. Und ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, PEP jetzt das ganze Genre zu nennen. Aber gut, okay.
Also auch eine Idee. Für mich ist das jetzt PEP, einfach deshalb, aus Gründen. Okay. Aber unabhängig davon, also wenn er, wie gesagt, PEP macht, dann kann man trotzdem darüber berichten, weil er ein Kind des Hip-Hops ist. Diese Grabenkämpfe, ich führe sie ja auch. Ich mache ja auch mit. Und das ist auch okay. Aber irgendwann denke ich mir auch so, oh, ihr müsst, entspannt euch doch mal. Einfach mal chillen. Ja, mal so ein bisschen chillen. So wie Crow. Jemand, der gar nicht chillt, ist Loredana. Ja, wir haben letzte Woche über sie gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es, wie soll ich sagen, es wirkt so ein bisschen seltsam. Ich muss zugeben, dass ich nach unserem Podcast auch nochmal länger darüber nachgedacht habe und wirklich final zu der Analyse kommen muss, dass das wirklich sehr, sehr schwierig kommuniziert wird. Und jetzt gab es eine Reaktion von Loredana auf die Reaktion zum Video und zur Versöhnung. Und sie hat ein Statement veröffentlicht und ich will daraus mal vorlesen und dann möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Und zwar hat sie eine Story gemacht, wo man sie sieht und sie hat in die Kamera gesprochen. Ich habe jetzt die Abschrift davon, die lese ich jetzt mal vor und dann würde ich gerne mit dir darüber eben sprechen. So, was geht ab? Was geht ab? Hier ist Loredana. Und zwar, ich wollte mich eigentlich gar nicht dazu äußern. By the way, das habe ich jetzt hier, by the way, unterbreche ich jetzt gerade. Also anzufangen mit, ich wollte eigentlich gar nichts dazu, also...
Beste Statements einfach.
Einfach weglassen, weil entweder du sagst nichts oder du sagst was, aber dass du sagst, dass du nichts sagen wolltest, soll was sagen? Das und was, also egal. Aber ich merke, wie krankhaft die Menschen sind. Die versuchen einfach auf gezwungen einen Hass zu verbreiten und zu sagen, ey, lass uns jetzt disliken oder ey, lass uns jetzt doch liken oder bla bla bla. Seid ihr eigentlich geistig gestört, Alter? Wenn ihr einen Song mögt, dann mögt ihr den und dann hab ich als Person nichts damit zu tun. Gar nichts. Das ist übrigens, finde ich, ein interessanter Aspekt, weil das diese, wir haben ja hier oft auch schon über die Trennung zwischen Kunst und Künstler gesprochen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich mach das und das ist meine Arbeit. Und wenn ich die Arbeit gut mache, verdammt nochmal, dann gebt mir einfach nur das, was ich verdiene, mehr nicht. Und was ich als Person mache, das hat euch nicht zu jucken. Und ich habe die Sache mit ihr geklärt und ich wollte es nicht mal öffentlich machen, sondern es ist einfach passiert. Irgendjemand hat ein Bild gemacht, hat es der Bild geschickt und die haben das gepostet. Ich hätte es aber nicht einmal gepostet, weil es einfach niemanden zu jucken hat. Wenn ich mit ihr lache, dann ist das für mich in Ordnung und für euch, ihr braucht es einfach nicht zu wissen. Deswegen an jeden, der mich supportet, weil er meine Musik mag und dann sagt sie halt, ist cool und ja, was denkst du?
Ja, also ich stimme dir total zu, ich finde es auch komisch. Also ich finde es natürlich vom Entertainment-Faktor her 10 von 10, wenn jemand sagt, ich wollte mich eigentlich nicht dazu äußern und äußert sich dann sehr lang dazu. Ich glaube, es knüpft ja so ein bisschen an unser Gespräch von letzter Woche an, dass du nicht wirklich verstanden hast, warum dieser Promo-Move so gemacht wurde. Ich glaube, das habe ich ja auch schon letzte Woche gesagt, dass dieses Bild wirklich zufällig entstanden ist. Was ich aber schwierig finde, ist, dass sie sagt, ey, hier ist die Grenze, so ihr könnt doch einfach, also ich verstehe total den Punkt, dass man sagt, ihr könnt meine Musik kacke finden oder gut, aber wenn ihr meine Musik bewertet, dann finde ich es komisch, dass ihr da von außen Sachen reinfließen lasst, also zu sagen, der Song ist schlecht, weil Punkt, Punkt, Punkt. sie privat dieses oder jenes gemacht hat, das verstehe ich, weil das hat nichts mit dem Song zu tun. Dann, finde ich, kann man sagen, ich feiere die Künstlerin nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde es komisch, wenn man eine Bewertung des Songs damit verknüpft, weil da geht es für mich wirklich einfach um den Track und der Track ist erstmal losgelöst, wenn man denn über den Track sprechen möchte. Was ich aber schwierig finde, ist, dass sie hier erwartet, dass die Leute das nicht lösen. Ich meine, das ist eine alte Frage, die wir ja auch hier nicht endgültig geklärt haben. Kann man Kunst vom Künstler trennen? Und ich finde es komisch, wenn der Künstler oder die Künstlerin, die sich hier im Zweifel was hat zu Schulden kommen lassen, entscheidet, ja, aber meine Kunst wird bitte hier losgelöst von meiner Person gesehen. Und ich kann es verstehen, dass es da Leute gibt, die sich darüber aufregen. Nun ist es ja bei Loredana aber trotzdem so, dass, also ich höre in diesem Statement auch eine Verzweiflung. Und ich glaube, dass diese Verzweiflung ein Stück weit berechtigt ist, dass man sich denkt, Alter, jetzt kläre ich das. Und die lassen einfach nicht, die hören einfach nicht auf, obwohl ich das geklärt habe. Und vielleicht müsste sie das entweder noch transparenter machen oder einfach damit leben, dass es halt Menschen gibt, die das nicht cool fanden. Und nur weil etwas irgendwie außergerichtlich geklärt ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass man es nicht trotzdem scheiße finden darf. So, es gibt es, also wir haben es auch bei anderen Rappern, dass Dinge außergerichtlich geklärt werden und trotzdem kann man sich hinstellen. Also bei Jesus war es ja auch so mit diesem Vergleich, den wir hier mal besprochen hatten, mit dass er anbietet, dass dann dieses Opfer irgendwie Gästelistenplätze bei ihm bekommt. Ja, aber es ändert halt nichts daran, dass das Verhalten inakzeptabel war. Und das sehe ich bei Loredana schon auch, dass ich mir denke, okay, es ist gerade halt mitten im Thema. Es ist jetzt nicht 10 Jahre her. Die haben da jetzt irgendwas geklärt, aber das haben die, hat die Hälfte der Leute nicht richtig mitbekommen und die andere Hälfte denkt sich nur, what the fuck. Das... Also da jetzt zu denken, das ist jetzt alles geklärt, wenn sie das privat einfach löst, kann ich verstehen, dass es da Leute gibt, die sagen, nee, stopp mal, so einfach ist es dann doch nicht. Wie fasst du dieses Statement auf?
Also ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht und für mich ist das so, dass ein Großteil der Menschen des Hip-Hops, die lernen fantastisch, wie man angreift, zerstört, und alles macht, was Vorwärtsgehen betrifft. Und wo sie richtig schlecht drin sind, ist im Rückwärtsgehen oder Seitwärtsgehen. Also das heißt, etwas zurücknehmen, sich entschuldigen oder sonst irgendwas. Das scheint man nicht so radikal erlernt zu haben. Es ist offensichtlich, und da muss ich es dann wieder größer ziehen auf die ganze Gesellschaft, weil ich auch dort es sehr viel sehe, bis hoch zur Politik, es scheint halt wirklich das Allerschwerste zu sein, einfach mal einen Fehler einzugestehen oder zu sagen, ey, ja, war nicht geil. Und eine Sache, die mir dann dabei auffällt, ist, man hat so seinen eigenen Spielplatz gebaut. Ja? Deutschrap hat sich über 30 Jahre einen eigenen Spielplatz aufgebaut, auf dem es jetzt, der ist jetzt sehr groß und ich würde auch nicht sagen, dass der Spielplatz jetzt so sehr zum Mainstream und zur normalen Gesellschaft gebracht wurde, sondern ich habe eher den Eindruck, dass die Gesellschaft zu diesem Spielplatz gerückt ist. Der Punkt ist aber, dass die Techniken, mit denen man früher Konflikte gelöst hat und die früher funktioniert haben auf diesem Spielplatz, die funktionieren heute nicht mehr. Das ist das, was ich hier schon mehrfach im Podcast gesagt habe, dass die, ich nenne es jetzt mal Aktivisten oder Teilnehmer der Hip-Hop-Szene, anfangen müssen zu begreifen, dass sie jetzt ganz groß spielen und dass sie von allen beobachtet werden. Und die Spielregeln des Hip-Hops funktionieren am Ende des Tages eben nicht mehr, weil von draußen jetzt so viele zugucken. Und die haben auch was zu sagen und auch eine Meinung. Die spielen jetzt mit. Und wenn man das nicht mit einberechnet, dann kommt sowas dabei raus. Weil die Albumkampagne, die hat man ja offensichtlich laufen lassen. Und dann hat man gefühlt, es fühlt sich für mich so an, diese Entschuldigungskrisenkommunikation, will ich es mal nennen, hat man so da dran geklatscht. Ja, das müssen wir jetzt noch schnell irgendwie lösen, vom Tisch kriegen. Das holpert die poltert die dann da so mit diesem Foto hin und es ist auch egal, ob es geplant oder ungeplant ist. Es ist einfach von der Kommunikationsstrategie schwierig, weil die Vermischung findet ja nicht ausschließlich bei den Hörern statt, sondern die Vermischung ist ja real. Hm. Es ist ja Musikvideokampagne, Albumkampagne vermischt mit einer Krisenkommunikationskampagne. Und dann darüber sauer zu sein, dass das draußen auch so wahrgenommen wird und wieso, wir haben das doch jetzt gelöst und so. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Eine Entschuldigung oder etwas zurückzunehmen ist deshalb so schwer, weil es darum geht, glaubhaft zu sein. Und wenn du nicht glaubhaft bist, dann passiert sowas, dann entgleist dir das. Und das ist das auch, was ich letzte Woche meinte mit dem, dass man es besser trennt, weil wir haben ja jetzt auch andere Fälle gesehen, wo Künstler sich entschuldigt haben für Dinge, die sie getan haben. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es dann Reaktionen gab, die gesagt haben, ey, ich glaub dir das nicht, sorry, aber das funktioniert nicht für mich. Das heißt, es geht immer um diese Glaubhaftigkeit, wenn man Krisenkommunikation betreibt. Und das hier wirkt leider, und das wird leider dann auch noch so bestätigt hier so, das kommt nicht rüber und deswegen ist das eigentlich ein Fail, völliger Fail eigentlich. Und ich glaube, das wird auch, also wie soll das jetzt weitergehen? Wie will man das jetzt machen? Will man das jetzt über die nächsten 5 Songs ziehen bis zum Album? Weißt du? Ja. Will man es einfach ignorieren, bis die Leute wieder loslassen? Oder ich habe keine Ahnung. Also ich find's schwierig. Über die Zeit wird es irgendwann so oder so weniger, das stimmt. Aber man hätte es doch einmal einfach richtig klären sollen. Ernsthaft. Selbst wenn es gelogen gewesen wäre, hätte man es ernsthaft verkaufen müssen. Und das ist hier schon nicht passiert.
Also ich möchte gerne trotzdem noch hinzufügen, dass sich Loredana, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, gerade in einem absoluten Shitstorm befindet, was das Internet angeht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie leicht es da ist. Also von außen ist es immer leicht, dieses hättest du es halt nicht so gemacht, hättest du es halt nicht so gesagt. Man denkt sich selbst natürlich, vor allem wenn man bedroht wird, wenn man irgendwie angegangen wird, beleidigt wird, ganz andere Dinge. Und ich weiß, dass da auch irgendwie große Menschen in unserem Land, die irgendwie einen gewissen Grad an Berühmtheit hatten, in solche Momente gekommen sind und nicht super souverän reagiert haben. Deswegen möchte ich trotzdem nochmal, auch wenn das jetzt vielleicht von außen super einfach ist, das zu bewerten, hier zumindest erwähnen, dass sich Loredana gerade in einem absoluten Ausnahmezustand befindet und sicherlich Nachrichten bekommt, die dem einen oder der anderen hier auch Angst machen würden. Und ich verstehe,
und das ist auch komplett asozial. Das bestreitet weder du noch ich. Das ist komplett asozial und das ist auch unmöglich. Und du hast es vorhin schon beschrieben in diesem Zeitalter des Schwarz-Weiß und so weiter. Also ja, das ist auf jeden Fall scheiße, aber genau deshalb muss man sich vorher auch sehr genau, also andere Künstler beobachten das ja jetzt auch, ja, die sehen das. Die, keine Ahnung, vielleicht hören die hier auch im Podcast zu, aber Fakt ist, dass es notwendig ist, diesen State of Mind, der im Hip-Hop-Kasten war, dass man den ablegt, weil wenn das Ziel war, die Tür einzutreten, um auf der Party sein zu dürfen, zu der man niemals eingeladen war, dann sind wir jetzt auf dieser Party. Und das heißt, auf dieser Party muss ich mir jetzt die Frage stellen, was mache ich jetzt eigentlich hier und wie reagiere ich jetzt hier? Weil wir sind nicht mehr vor der Tür, wir sind die Party. Und dieser Wechsel, ich glaube, also es wird Leute geben, die diesen Wechsel philosophisch, gedanklich auch hinkriegen werden, die in Zukunft bessere Kommunikationsarbeit leisten werden, aber final kriegt sogar vielleicht erst die nächste Hip-Hop-Generation hin, die damit einfach aufwächst, dass Hip-Hop jetzt die Party ist. Ja, es ist wirklich ein philosophisches Problem. Lass uns einen Schritt weitergehen. In einen Sektor rein. Wir haben ja viele Jahre jetzt auch schon hier über die Thematik Frauen im Hip-Hop gesprochen. Wir haben mal ein Special gehabt, ich glaube im ersten Jahr oder so. Ich glaube, es war das schlecht geklickteste und schlecht gehörteste. Ja. Also wenn jetzt hier neue Zuhörer sind, die jetzt neugierig geworden sind, pfeift euch das rein. Die Folgennummer weiß ich jetzt gerade nicht, glaube ich 59 oder irgendwie sowas. Aber worauf ich hinaus will ist, da hat sich ja sehr viel getan. Also ich habe das Gefühl, dass jede Woche kriege ich 10 irgendwie neue Rapperinnen um die Ohren geprügelt, die, also überall sind jetzt Rapperinnen, was super ist und auf jeden Fall Vielfalt bringt und auch Spaß macht. Dann habe ich aber letzte Woche ein Video gesehen, wo Mel Beats, das nennt sich Sounds of Schule, Sie ist da in einer Schule unterwegs mit einem Field Recorder, das heißt, sie hat so ein Tonbandgerät, wollte ich schon sagen. Sie hat ein Aufnahmegerät, mit dem sie den Schulgong und andere Geräusche aufnehmen kann. Und aus diesen Sounds baut sie dann einen Beat und sie wird dabei auch noch interviewt. Also man erfährt viel über sie und so weiter und so fort. Und da ist die Frage in mir raufgekommen, okay, wenn wir jetzt jahrelang die Frage gestellt haben, warum gibt es so wenig Frauen im Deutschrap? Mhm. Das ist ja jetzt gelöst. Dann habe ich jetzt die Frage, warum gibt es eigentlich so wenig produzierende, also beatbauende Frauen? Da wollte ich mal mit dir drüber reden. Was denkst du, könnte der Grund sein, dass es nicht so viele gibt?
Also ich hätte eigentlich gesagt, was ich immer sage, wenn man so in technischere, eher von Männern besetzte Berufe geht, es gibt halt nicht genug Vorbilder, wobei da ist ja eigentlich Mel Beats, ich meine, die ist schon so lang dabei, auch schon so lang von der Szene respektiert, erfolgreich und in dem Game.
Die
und
hat Killer
auch,
Beats gebaut.
Ja, genau. Also Mel Beats ist, also wer mit Savage aufgewachsen ist, der ist auch mit Mel aufgewachsen und es ist jetzt nicht so, also in meiner Wahrnehmung fand sie auch schon immer statt, das war jetzt auch nicht so, dass man so aus Freundlichkeit sagt, ja, hier gibt's auch eine Frau, die macht auch was Nettes, sondern sie hat ja wirklich einfach richtig Standing in der Szene, auch völlig zu Recht, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, also ich hab's dann mal so im Kopf umgedreht und dachte mir, das Rap-Business, da gibt's so ein paar Heroes und die Heroes sind meistens jetzt erstmal nicht, in den letzten Jahren vielleicht mehr, aber erstmal nicht die Menschen, die irgendwie Beats bauen und produzieren. So, das ist irgendwie, also in meiner Wahrnehmung war das jetzt nichts, wo ich mit 13 dachte, wow, ich muss unbedingt auch Beats bauen. Ich glaube, dass es eh schon so ein Genre ist, so ein bisschen wie, man macht sich beim Fernsehen immer so ein bisschen lustig oder hat so Jokes über die Beleuchter und über die Techniker, über die Tonmänner, weil das halt
Warum?
So... Naja,
das
weil
musst
das, so,
du jetzt erzählen.
Das ist so ein mega nerdiger Job einfach. Also es ist, ja, es gibt halt immer so Jokes, dass die Beleuchter oder die Tonmänner, Jan Böhmermann hat das auch wieder neulich in seinem Podcast erzählt, dass die sind so ein eigener Schlag Menschen einfach und der macht dann immer
ich
so
Witze. Ich
bin
übrigens auch Tonmann. Vielleicht erklärt das einiges.
Ja, es erklärt tatsächlich einiges, weil du bist auch nicht der Prototyp Rap-Teilnehmer, würde ich jetzt mal sagen.
Deswegen stehe ich eventuell auch eher, also Beats sind wichtiger als Texte.
Ja, richtig. Genau da haben wir es wieder. Und ich glaube halt, dass es einfach auch im Rap-Game, obwohl ja alles davon abhängt, aber ich meine, von einem Tonmann beim Fernsehen hängt auch alles ab und trotzdem wollen die Leute lieber Moderator oder Comedian oder Moderatorin oder was auch immer werden. Also es ist ja
aber
irgendwie...
Es gibt jetzt keinen Mangel an Tonleuten und Kameraleuten.
Nee, aber es gibt ja auch keinen Mangel bei Produzenten und Produzentinnen.
Naja, bei Produzentinnen theoretisch im Augenblick schon noch. Also die Frage ist halt, wo sind die beatsmachenden Frauen? Sehen wir sie nur nicht? Sind sie alle da? Oder muss Mona Lina einen 365 Female Producer Blog starten?
Also das sollte sie eh, weil schon der andere Blog einfach so eine Bereicherung ist, dass ich mir denke, ich fände alles einfach gut, was sie macht. Aber ich frage mich halt, also es gibt natürlich, wenn man jetzt nach weiblichen Produzentinnen sucht oder Beatmakerinnen sucht, gibt es einen Mangel. Aber es ist ja nicht so und ich glaube, so ist es auch bei den, also das ist schon die Brücke auch zu den Tonmännern. Es gibt jetzt nicht so super viele Tonfrauen beim Fernsehen oder Beleuchterinnen, aber grundsätzlich ist der Berufsstamm irgendwie so abgebildet. Also ich glaube, es ist ja jetzt nicht so, dass Rapper zu Hause sitzen und sich denken, fuck, wir haben nicht genug Menschen, die Beats machen, sondern ich glaube einfach, dass das ein Beruf ist, der eh schon relativ wenige Menschen interessiert. Also liebe Grüße, ich will jetzt überhaupt das auch nicht abwertend sagen, sondern ich glaube einfach, dass es ein Beruf ist, wo jetzt nicht jeder sagt, der am Rap teilnimmt, oh ja, das würde ich gerne machen. Und es gibt halt exponentiell viele Menschen, inzwischen ja auch hier Rapperinnen, Frauen, die irgendwie sagen, ich möchte rappen. Also ich könnte es mir vielleicht daher erklären. Und ich glaube natürlich auch, die Transparenz ist schon eine Sache. Also gönnt euch dieses Interview, ich fand es mega interessant, das zu hören. Ich habe eigentlich so reingeklickt und dachte mir so, ist ja eigentlich gar nicht so sehr mein Thema. Ich finde jetzt Beats auch nicht so super interessant. Und dann erzählt sie und wen sie schon alles getroffen hat und wie sie das macht und wie sie die Arbeit angeht und so. Und man hat so richtig Lust drauf, das auch mal so auszuprobieren. Und ich glaube, das passiert natürlich nur, wenn transparent darüber gesprochen wird. Und das beklagen ehrlich gesagt auch männliche Produzenten, Beatmaker. Wir haben damit mit Rapist mal angefangen, dass wir so ein Beatmaker-Special mit Interviews und so gemacht haben. Das wurde schon gut geklickt, aber du hast halt gemerkt, die Leute sind einfach, die checken es nicht wirklich. Also das ist einfach so ein Thema, das nicht wirklich vorkommt. Und ich finde es deswegen cool. Ich glaube, dass genau mit solchen Interviews und mit so einer Transparenz wie jetzt bei diesem Format, wird dazu führen, dass halt auch Frauen sich denken, ach cool, ich spiele gern Klavier, spiele gern Schlagzeug, wieso eigentlich nicht mal ausprobieren?
Also ich glaube, dass es erstmal wahrscheinlich schon ähnliche Zusammenhänge haben wird, wie auch bei den Rapperinnen. Und ich glaube, dass tatsächlich ein Umfeld, in dem du nicht ernst genommen wirst, aus sexistischen Gründen. Also, ah, guck mal, die kann zwei Sätze schreiben, obwohl sie eine Frau ist. Oder, ey, die ist ja fast so gut wie ein Mann. So diese,
ja.
Das ist ja eben genau dieser sexistische Faktor, der ja auch nervt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich einer der ersten Gründe ist. Der zweite könnte tatsächlich eine weitere Einstiegshürde sein, nämlich dieses Technikgefrickele. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer noch ein Problem ist, dass gesellschaftlich gesehen vom Image her und so Technik und Frauen auch, das was ja auch hochgradig sexistisch ist am Ende des Tages, ja. Weil man immer sagt, die können das nicht. Es liegt ja aber nicht daran, weil sie es nicht können. Die sind ja nicht irgendwie dümmer als die Licht- und Tonleute, die es durchziehen, sondern es hat einfach den Grund, dass dieses Image wahrscheinlich schon dazu führt, dass Leute abgehalten werden, also Frauen. Und durchbrechen kann man es tatsächlich, glaube ich, nur durch penetrantes Zeigen, dass es geht und was da passiert. Und was auch das Spannende daran ist, zum Beispiel 5 Stunden an einer Snare rumzumischen. Und dass das sau Bock machen kann. Es gibt ja auch ein paar. Ich habe mit der BeatCon, das ist ja diese Producer-Convention, die in Düsseldorf stattgefunden hat, die ja leider ausgefallen ist dieses Jahr. Die ist jetzt natürlich erstmal auf 2021 verschoben, aber mit denen hatte ich zum Beispiel auch schon darüber gesprochen, dass man ja vielleicht mal ein Producerinnen-Panel machen könnte. Also wirklich, wo dann eben nur Frauen drauf sitzen. Und es war dann auch so, ja, okay, wen gibt's denn da außer Mel Beats? Also die ist halt sozusagen immer gesetzt, das weiß einfach jeder. Aber man sieht die paar, die da sind, auch nicht. Also zum Beispiel Lea, lustigerweise auch aus Bittigheim-Bissingen. Und die war eigentlich mal Rapperin. Auch das ist so ein Punkt. Viele Producer haben auch deshalb angefangen, Produzent zu werden, weil sie Rapper waren, aber niemanden kannten, der Beats gemacht hat. Also haben sie sich selber Beats gemacht und sind dann sozusagen hängen geblieben, weil sie es geil fanden. Und die hat zum Beispiel schon für Xatar und Schwester Eva produziert. Oder Josie Miller von Deine Homegirls, die auch kräftig am Beats schrauben ist. Da wollte ich im Übrigen fragen, Josie, hast du jetzt schon mal 303-Rap gemacht oder nicht? Ich möchte das wirklich irgendwann mal hören, weil sonst muss ich das hier verraten an alle anderen Producer, dass sie bitte doch mal Acid-Rap machen sollen. Da habe ich schon wieder ein neues Genre erfunden. Und es gibt noch Genie aus Hamburg, auch eine Künstlerin, die auch rappt, singt, aber eben auch alle Beats selber schraubt. Und die lebt jetzt zwar in Berlin, aber Genie ist auf jeden Fall auch eine weibliche Producerin. Und ich glaube, man muss das tatsächlich immer ganz stark nach vorne schieben. Und dann nochmal 5, 6 Jahre warten und dann geht's. Dann kann es besser werden. Gleichberechtigter.
Ich bin total überrascht, dass du hier so eine, ich dachte jetzt eigentlich auch, dass du eher so ein bisschen so eine Old White Man Meinung zu dem Thema hast. Ich finde es aber richtig gut gerade. Ich habe gerade irgendwie nochmal 2 Schippen draufgelernt, weil es natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich so ist und weil es vielleicht auch ein bisschen undifferenziert ist zu sagen, ja gut, es gibt keinen Mangel an Frauen, nur weil es genug Beats gibt. Ich finde es richtig nice, was du gerade gesagt hast. So. lass uns zu Mortrip und Aminata Belly kommen, die das junge Talkformat der NDR Talkshow moderieren werden, also als eine von zwei von vier Moderatoren. Und dieses Format heißt Deep und Deutlich und soll so ein bisschen der Abklatsch von der klassischen NDR Talkshow sein. Schaust du die?
Ich habe sie früher recht oft geguckt und es ist mein persönlicher Traum, da Moderator zu werden. Aber das ist ja nun in feite Ferne gerückt.
Feite Ferne. Ja. Außer die machen so ein Middle-Aged-Format nochmal. Da könntest du damit
Middle-aged,
machen.
Middle-Aged, danke.
Ja, das ist noch nicht. Du bist noch nicht Hubertus Meyer-Burckhardt alt. Das war eigentlich ein Kompliment.
Da komme ich auch noch hin.
Ja, okay. Also was ich interessant finde, Aminata und Mortrip waren dann bei diesem klassischen NDR Talk eingeladen und sollten dieses junge Format vorstellen und haben dann zwei Einspieler bekommen und es ist was super Interessantes passiert, was für mich eigentlich auch zeigt, warum es dieses junge Format geben muss. Also Hubertus Meyer-Burckhardt hat die dann anmoderiert und dann gab es so einen kleinen Einspieler, in dem Aminata so als Influencerin vorgestellt wurde und Mortrip als der libanesische Rapper. Und ganz am Ende hat dann, am Ende dieser Talkshow hat dann, also ihr müsst euch das wirklich ansehen, das ist ausgekoppelt, ist die Stimmung ist on fire, wirklich, ist krass. Ganz am Ende fragt dann Barbara Schöneberger, ja, was würdet ihr euch denn wünschen für eure erste Show? Und man merkt schon so ein bisschen, die sind alle irgendwie nicht so ganz, also vor allem Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt finden das, glaube ich, nicht ganz so gut, dass es da jetzt so ein junges Format von ihnen gibt und witzeln die ganze
Ernsthaft?
Zeit. Also merkst du, ja, es ist so eine Saltiness die ganze Zeit im Raum. Es ist wirklich unangenehm. Und,
Sorry. Jetzt muss ich mir das auch noch online angucken, das finde ich richtig geil.
Es ist wirklich, wirklich unangenehm. Und dann sagt Aminata, und die Saltiness wird aber auch zurückgespiegelt, weil sie halt, also die Einspieler sind halt schon, die sind einfach Banane und auch die Themen, du merkst einfach, die sind so gar nicht woke und da sitzen halt am Ende zwei alte weiße Männer, die diesen NDR-Talk machen. Ich finde, Barbara Schöneberger passt da auch so ein bisschen rein, auf jeden Fall von ihrer Attitude.
Stopp, weil das Ding ist, dieser alte weiße Mann, der so gerne immer hochgehängt wird und so. Ich muss mal dazu sagen, dass mindestens hinter jedem alten weißen Mann, und du hast gerade Barbara Schöneberger genannt, auch eine alte weiße Frau stehen muss. Das ist eigentlich relativ normal. Wollte ich einfach nur mal so raushauen.
Total. Ich rede hier ja auch als alter weißer Mann nicht von tatsächlich Males, sondern eher so von diesem Bild, das man damit verknüpft. Das ist ja inzwischen eher ein politischer Ausdruck geworden.
Barbara Schöneberger ist auch ein alter weißer Mann.
Ja, genau. Barbara Schöneberger. Ja. Also es können ja auch junge Männer alte weiße Männer sein und es können natürlich auch Frauen alte weiße Männer sein. Also es geht hier eher Geil. Um dieses Bild. Also auf jeden Fall sagt Aminata dann, und das war wirklich so toll, es ist wirklich Gold, wie die sich die Bälle zuspielen, die beiden. Aminata sagt, sie würde sich wünschen, dass sie in der Talkshow nicht als Influencerin vorgestellt wird. Sie arbeitet seit Jahren als Moderatorin und als Journalistin. Sie hat Journalismus fertig studiert und sie sieht sich selbst überhaupt nicht als Influencerin und findet das auch in dem Zusammenhang. Man merkt auch, das ist völlig falsch, sie als Influencerin vorzustellen, weil sie ein Talkshow-Format moderiert und durch den Abend leitet. Und wenn, also eine Barbara Schöneberger macht tausendmal mehr Werbung als Aminata Belly, trotzdem würde man sie in so einem Moment niemals als Influencerin vorstellen. Das ist halt dieses junge Bild, das der NDR-Talk hier zeichnen wollte. Und dann merkt man, dass ihnen das sichtlich unangenehm ist, vor allem, weil ihnen auch passiert, sie stellen sie vor und sagen, dass ihr Vater eben aus Ghana kommen würde und sie sagt, nee, mein Vater kommt aus Gambia. Und sie sind so, ach. Und da sagt sie dann eben auch.
Egal, Hauptsache Afrika.
Ja, so ein bisschen so ist es. Also der Vibe ist richtig schlimm. Und sie sagt dann auch, also sie fragen sie dann so einen halben Satz später, ja, wie war es denn? Du bist ja in der Schaustellerfamilie groß geworden, bist immer von Klasse zu Klasse gesprungen. Es war wahrscheinlich nicht so schön. Und sie sagt, naja, doch eigentlich schon, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass ich halt immer jemand anderes sein kann. Und wenn die Leute halt nicht interessiert, ob mein Vater jetzt aus Ghana oder Gambia kommt, dann kann ich auch irgendwas anderes empfinden. Also es ist wirklich, sie ist so schlagfertig und sie macht das auf so eine, sie zieht so klar die Grenzen ohne, also es ist auch nicht passiv-aggressiv, sondern sie zieht einfach richtig klar die Grenzen, also wirklich ganz, ganz groß. Und dann moderieren sie das aber so ab, weil sie merken, oh, das ist unangenehm, und fragen dann einfach Motrip und sagen, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Wie würdest du dir denn deine erste Sendung wünschen? Was würdest du denn wünschen, dass man danach sagt?
Ja, da kannst du, das ist altes Showmanship, ne? Da kannst du noch was draus lernen.
Eher altes Showmanship, aber das Geile ist, dass Motrip einfach genau auch drauf lenkt und sagt, naja, ich würde mich hier meiner Co-Moderatorin Aminata Belli anschließen. Ich würde mir wünschen, dass man mich nicht als den libanesischen Rapper vorstellt, weil ich auch deutlich mehr Interessen habe und es so einfach ist, das Bild zu zeichnen. Und du merkst so, die kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Es ist unangenehm hoch 100. Wirklich, es ist so geil, dass
dann
die beiden...
Dann konnten die das ja nicht mal mehr im Schnitt regeln.
Die konnten gar nichts regeln. Es war einfach richtig unangenehm und zwar richtig, richtig unangenehm. Und zwar für die beiden, also für Barbara Schöneberger und für Hubertus Meyer-Burkhardt. Und ich finde es toll, dass hier beide so ein bisschen das ansprechen, was am Ende wahrscheinlich auch zeigt, warum es eben ein Dieb und Deutlich braucht und ein junges NDR-Format. Eigentlich wollte ich genau, ich meine, wir sind ein Deutschrap-Podcast, was hat das jetzt damit zu tun? Nicht nur, dass Motrip irgendwie Rapper ist, sondern eben auch, dass du merkst, dass diese Wokeness inzwischen so krass ist, dass ich es eine absolute Bereicherung finde und mich halt frage, was kann da einem Talkshow-Format passieren, wenn eben dann keine privilegierten, weißen Deutschen mehr da sitzen. Oder ich meine, gut, Markus Lanz ist jetzt irgendwie aus Südtirol, aber ist ja trotzdem jetzt von dem Duktus her, wie er spricht und über welche Themen er spricht, über was er sich interessiert und wie er das alles aufzieht, ist es natürlich sehr konservativ und sehr Classic Deutsch. Und ich finde es total interessant, was ein Motrip für Fragen stellen wird oder eine Aminata, die eben den Unterschied zwischen Ghana und Gambia sehr schmerzlich in diesem Land und bei Nachfragen erfahren musste. Und ich glaube, dass es in eine total interessante Richtung gehen kann, weil man auch bei Motrip merkt, er hat so krass nochmal an, also er hat so ein bisschen gesagt, dass er sich davor fürchtet, dass er sich zwar für vieles interessiert, aber sich so ein bisschen vor dieser Gesprächsführung fürchtet, weil er eigentlich immer interviewt wurde und kein Interviewer ist. Und dass er das so offen zugibt und dann merkt man aber, wie er spricht und wie er so seinen Punkt aufbaut, der hat so krass auch nochmal Talkshow-Master-mäßig draufgelegt. Ich meine, das ist ja wirklich jetzt nicht die Ecke, aus der er kommt. Ich freue mich total auf Dieb und Deutlich und hoffe, dass da nicht nur Gäste auftauchen werden, die im NDR-Talk mit Ghana oder Gambia anmoderiert werden, sondern dass da vor allem auch Themen aufkommen, die einfach vielschichtiger sind und von Nachfragen von Menschen kommen, die einfach mehr erlebt haben als Charlottenburg und Dahlem.
Und weißt du, was jetzt so toll ist?
Was?
Dass du so eine riesige Erwartungshaltung dahingelegt hast, so einen Druck, dass die theoretisch eigentlich nur abkacken können.
Ich habe die erste Folge noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, was für Gäste da sind und das ist outstanding. Da sieht man mal, wenn ein junges Team, ich denke auch, dass ein junges Team dahinter ist, die Auswahl an Gästen, Diversität, alles ist, die liefern einfach so ab und die haben schon in diesen, schau dir bitte diese 17 Minuten oder was es ist, man hat ja nicht so viel Redezeit bei der Talkshow, schau dir das an und dann sag mir, dass es nicht ein neues Level an Modernität ist, was Talkshow-Formate angeht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist auch mein absolutes Internet-Schmankerl diese Woche, dieser kurze Ausschnitt und dann natürlich auch die Sendung Dieb und Deutlich. Die erste Folge kommt jetzt raus.
Also was soll ich mir denn jetzt angucken? Wie die Saltiness oder ist schon eine Folge draußen?
Die erste Folge kommt, ist jetzt schon on demand ab Freitag auf der Mediathek zu finden und dann am Sonntag wird es nochmal ausgestrahlt, aber schau dir auf jeden Fall bis dahin den Auftritt von Aminata Belli und Motrip im NDR Talk an. Es ist wirklich Gold und man freut sich total auf das, was da kommt und ich wollte eigentlich kurz noch mit dir drüber sprechen, was versprichst du dir denn, also ich meine gerade, es geht jetzt vor allem für mich um Motrip. Glaubst du, dass der was verändern kann, einfach durch die Rap-Sicht, durch die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Straßensicht, dass sich das auch in einem Diskurs, in Talkshows verändern kann? Oder glaubst du, dass das eher so ein festgefahrenes, also wie geht's dir damit, dass ein Rapper jetzt irgendwie eine Talkshow moderiert?
Ja, also das Ding ist, wir kehren jetzt so an Punkte zurück, die wir in den ersten eineinhalb Jahren irgendwie hatten, wo sich immer herausgestellt hat, dass das für dich oft Dinge so wow und übertrieben krass und für mich halt so, ja, whatever. Weil das Ding ist so ein bisschen, ich finde das gut, dass Motrip und Aminata gepickt wurden, ja, das ist wichtig, es geht um Diversität, es geht darum, andere Stimmen, andere Blickwinkel zuzulassen und auch zu unterstützen und zu pushen, gar keine Frage, und das wird auch zu anderen Konversationen an sich führen, aber was genau konkret und wie und so, da habe ich gar keine Vorstellung, das weiß ich nicht, weil das hängt auch von Gästen ab, also die Dynamik, die man mit Gesprächspartnern hat, hängt ja nicht ausschließlich von der Person ab, die die Fragen stellt, sondern auch von der Person, die eingeladen ist und dann auch wiederum, ob die jetzt, haben die eine potenzielle Chemie miteinander oder eben das Gegenteil. Sowas kann Atmosphären in Interviews zerstören. Das heißt, da kann alles und gar nichts bei rauskommen. Es kann total geil werden, total scheiße, total durchschnittlich. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass die das da machen und ich hoffe, dass da geile Sachen bei rauskommen. Aber ich habe gar nicht erst diese... Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich habe immer keine Erwartungshaltung, sondern ich gucke mir das an und dann empfinde ich was dazu und dann kann ich auch was dazu sagen. Aber vorneweg so wow, yeah, wow, das habe ich immer nicht.
Nee, da würde ich dir in dem Punkt total widersprechen, weil ich glaube, ich komme einfach, also ich arbeite jetzt seit Jahren einfach in der Fernsehbranche auch, beim Neo-Magazin, jetzt gerade schreibe ich für eine andere Late-Night-Show. Ich weiß, was es für festgefahrene Strukturen sind in diesem Business. Und jetzt egal, was da kommt, dass so eine Entscheidung getroffen wurde, ist für mich absoluter Grund zur Euphorie, weil erstmal grundsätzlich die Möglichkeit und der Weg geebnet wird, dass...
Ja, aber du fragst mich ja nach der Qualität. Du hast mich ja nicht gefragt, ob das geil ist, dass die da sitzen, sondern du hast mich gefragt, was ich erwarte, was da jetzt bei rauskommt.
Naja, aber was du dir, also ob du dir vorstellen kannst, weil das ist halt... Das hat nichts mit Euphorie zu tun, sondern es ist ja zumindest schon mal, hier sind jetzt Tür und Tor offen, dass mehr passieren kann in der, also natürlich ist das eine Erwartungshaltung, wobei gut, ich habe jetzt auch schon die ersten 17 Minuten da gesehen und die ersten Gäste gesehen, aber ich glaube schon, dass das ein Potenzial hat, dass ein absoluter Grund zur Euphorie ist, weil es halt outstanding ist, was da gerade passiert. Und das hat jetzt nichts mit Fantum oder irgendwie mit so einem euphorischen Juhu, ich freue mich so sehr und was da wohl jetzt alles kommen wird, sondern eher einfach mit, dass hier eine Möglichkeit eröffnet wurde, die vorher so nicht richtig da war im deutschen Fernsehen.
Vor allem in der Talkshow. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich das gut finde.
Ja, okay, gut, aber dann ist es nicht ein Unterschied zwischen Euphorie, sondern eher, dass es einfach eher so eine persönliche Betroffenheit ist. Ich bin aber sehr gespannt, weil ich glaube, dass es bei dem nächsten Thema genau umgekehrt ist. Ich habe halt einfach gar keine Hard Feelings dazu und du hast es als Thema vorgeschlagen, deswegen introduce doch mal bitte, was dich hier interessiert hat, was hier bei diesem Thema irgendwie für dich emotional war.
Also es geht um die RBA und die RBA ist die, ich muss zugeben, dass ich gar nicht genau weiß, was RBA eigentlich heißt. Ich glaube, es heißt Rhyme Battle Association.
Yes.
Ihr dürft mich schlagen, ich gucke jetzt auch nicht nach. Es ist einfach, wie es ist. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal über die RBA rübergeflogen vor 2,5 Jahren oder so. Und zwar, als wir uns unterhalten haben über Crow, der auf diese Battle-Plattform zurückgekehrt ist, um mit, mir fällt schon der Name seines Gegners nicht ein, aber er hat sich da ein Battle geliefert. Also was genau ist die RBA? Es ist eine Plattform, die vor über 20 Jahren gegründet wurde, die online die Möglichkeit Leuten aus ihrem Dorf heraus geboten hat, sich miteinander zu battlen. Und es gibt so Rapper, die daraus hervorgegangen sind, wie zum Beispiel Kollega, Crow, Casper, KIZ, die 257ers oder auch Juju. Die waren alle auf dieser Plattform unterwegs und haben sich online mit anderen Rappern gebattelt. Und diese Plattform hat jetzt nach über 20 Jahren bekannt gegeben, dass sie schließen wird. Erklärung dazu war, dass es über die letzten Jahre immer schwieriger geworden ist, aktive Mitglieder zu motivieren, sowohl eben zu rappen, also es sind wohl keine neuen Künstlerinnen aufgetaucht, und die Bock hätten auch zu voten, weil das war so eine Community-Ebene, die dann entschieden hat, wer dieses Battle gewonnen hat. Im Endeffekt dann immer 3-0 für Mighty. Und jetzt wird diese Plattform halt geschlossen und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, Also ist es, warum schließt die? Also was sind da für Gründe? Und ist es schlimm für Deutschrap oder ist es jetzt an einem Punkt, wo es egal ist? Wie siehst du denn das jetzt erstmal, wenn du dich mit dieser Plattform so auseinandergesetzt hast?
Also ich habe gerade mal nachgesehen, das heißt Reimliga Battle Arena.
Geil. Vielleicht liegt es am Namen.
Ich habe es gerade so ein bisschen so auch introduced. Ich habe ehrlich gesagt, also ich erkläre es mir so, wie ich mir auch erkläre, dass irgendwie die Juice nicht mehr da ist und Rap.de dicht gemacht hat. Ich glaube, es gibt immer, wenn man sich nicht weiterentwickelt, wenn vielleicht auch einfach Dekaden abgeschlossen sind, dann ist man ja immer so ein bisschen wehmütig und denkt sich so, oh krass, okay, das war halt mal super wichtig. Und also auch VBT oder so ging mir damals schon so, als das so groß war, war es irgendwie krass. Aber dann war ja auch schon die Jahre davor klar, okay, man hat sich nicht mehr wirklich danach gesehnt. Man hat jetzt nicht jeden Tag irgendwie die Seite aktualisiert, ob da endlich was Neues draußen ist. Und deswegen denke ich immer, es gibt halt Zeiten und entweder man entwickelt sich weiter oder man geht halt irgendwie unter. Und es ist natürlich schade jetzt für die Menschen, die das wahrscheinlich Jahre liebevoll gepflegt haben und da auch wirklich einen Hype kreiert haben, der viele Künstler rausgebracht hat, die irgendwie sich da behauptet haben. Das auf der Ebene kann ich es nachvollziehen, aber ich bin ehrlich gesagt schon unemotionaler bei dem Thema, weil ich mir halt denke, es ist jetzt für mich nicht so gewesen, dass jährlich Artikel rauskamen, dass man sich irgendwie gefragt hat, was hier los ist und ob da irgendwie mal bald neue Künstler kommen. Und dann denke ich, ist irgendwann auch so eine Zeit gekommen und ich glaube, das ist traurig für viele, vor allem wenn man damit was verbindet. Mir ging es jetzt ehrlich gesagt so, dass ich nicht persönliche Feelings damit habe. Also klar hat man es immer mal wieder irgendwo gelesen oder hat gehört, ey, da waren so viele, die damals da waren und die sich irgendwie da behauptet haben. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Hard Feelings dazu.
Also ich sehe das so, dass, und das hast du eben gerade auch schon angesprochen, alles hat so seine Zeit. Und dieser Satz, das ist so ein allgemein dahingebrabbelter Satz, der sich so generisch anfühlt, ja, der hat halt eigentlich keinen tieferen Sinn, doch er hat einen sehr tiefen Sinn, weil es eine Tatsache ist und die beschreibt eigentlich ein Phänomen, dass wenn etwas gebraucht wird, also eine Spielfläche, auf der man zum Beispiel sich entwickeln kann, ausprobieren kann, weil man in seinem Dorf hockt und einfach ganz alleine ist, weil einfach niemand anders sich in deinem Dorf für Rap interessiert, dann ist sowas ganz fantastisch. Wenn aber dein halbes Dorf sich für Rap interessiert und das halbe Land und ganz viele andere Spielplätze da sind, auf denen man genau das machen kann, was man sonst nur auf der RBA machen konnte, dann wird es problematisch. Und diese Phänomene, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass Hip-Hop jetzt einfach so groß ist, dass ganz viele Sachen, die notwendig waren, um zu wachsen, dass die theoretisch nicht mehr gebraucht werden, weil wir haben ja jetzt keinen Rapper-Mangel oder so. Es gibt genügend Plätze, an denen sich Rapper ausbilden können, um bessere Rapper zu werden. Und dafür müssen sie nicht mehr in die RBA. Und das ist das Problem der RBA. Und das ist auch das Problem zum Beispiel von Musikfernsehen. Das braucht es nicht mehr. Dafür gab es dann irgendwann YouTube. Jetzt gibt es für sowas Spotify. Oder ja, da hat man dann zwar kein Video, aber wer weiß, wie lange das noch dauert, bis Spotify vielleicht auch anfängt, Videos auszuliefern. Aber das ist eben genau das Problem. Der Fortschritt der Gesellschaft, der technologische Wandel und die kulturelle Weiterentwicklung sorgt dafür, dass sich Sachen so sehr verändern, dass sie theoretisch nicht mehr gebraucht werden. Ist halt wie eine Kutsche. So, ist nice to have, ja, kann man mal in der Stadt mit rumfahren, aber wenn man nicht aufpasst und die Kutsche so weiterentwickelt, dass sie irgendwann einen Motor hat und Auto heißt, und jetzt Autohersteller haben dasselbe Problem, die müssen sich auch was überlegen. Was machen wir jetzt mit diesem Verbrennungsmotor? Wie soll das weitergehen? Weil fortbewegen wollen die Leute sich schon. Rap wollen sie schon hören und alles. Und Rapper wollen Rapper werden. Aber brauche ich dafür die Kutsche oder das Hochrad oder so? Und das ist halt, also sie haben selber in dem Statement auch geschrieben, dass sie es über Jahre und die Webseite, wenn man sie sich anguckt, auch jetzt nicht extrem krass. Also ich glaube, der letzte Relaunch ist bestimmt von 2001. Sorry, schlag mich bitte nicht, Thomas. Ich kenne einen der Macher persönlich. Das ist auch nicht böse gemeint, aber es ist einfach Fakt, dass Dinge ihre Zeit haben können und dann können die auch wieder vorbei sein. Das ist halt ihr ganz. Es gibt noch ein anderes tolles Bild dafür. Die Karawane zieht weiter. Mhm. Das ist halt so, man geht mit oder man geht mit der Zeit. Nee, wie geht das? Man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das Einzige, was mich bei sowas immer, das hat mich auch bei der Juice, auch bei Rap.de, auch bei irgendwie anderen, wenn sowas Großes irgendwie so in sich zusammenfällt oder einfach so ausfadet, ist natürlich immer, dass man denkt, oh Mann, schade natürlich, wenn die Menschen, die das irgendwie jahrelang gemacht haben, jetzt irgendwie auf der Straße sitzen oder so ein bisschen ihren beruflichen oder Hobby-Tab, für viele ist es ja auch ein Hobby und viele solche Seiten, Plattformen werden ja auch immer noch so nebenberuflich betrieben, dann denke ich mir immer so, es ist schade, wenn die Leute dann so da sitzen. Und das ist natürlich auch für mich so das Einzige, wo ich mir denke, boah, irgendwo kommen die Leute dann immer wieder unter. Und wenn man gut ist, dann findet man irgendwo anders ein Plätzchen. Aber das ist natürlich, also ich hoffe, dass es sich eher so wie so ein Kaugummi auseinanderzieht und die Leute kommen irgendwo anders hin und es tut sich irgendwo wieder eine Tür auf, wo eine zugeht. Das würde ich mir natürlich schon wünschen, weil das finde ich auch zu, also egal jetzt, ob man was damit zu tun hat oder nicht so, ich finde es immer schade, wenn Leute, die so viel Herzblut da reingesteckt haben, dann einfach da sitzen und nichts mehr in die Richtung machen. Ich glaube, das fehlt einem dann auch. Deswegen natürlich an dieser Stelle hoffentlich kommen irgendwie die Macher, vielleicht haben die sich auch weiterentwickelt. Machen die das, hat der das hauptberuflich gemacht, den Gründer, den du da kennst? Oder?
Ich glaube nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass das eher nebenberuflich war und also. Ich glaube, außer dem sentimentalen Schaden, hoffe ich, wird da jetzt nichts passieren.
Okay. Ja, ich würde mal einfach mal mit meinem Track der Woche anfangen, Falk. Diese Woche war MC Smoke bei mir zu Hause für ein geheimes Projekt, das sich viele HörerInnen hier schon denken können. auf jeden Fall hat er mit mir über Musik gesprochen und hat gesagt, da kommt bald von ihm ein Track mit einer Künstlerin raus, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, du hattest sie auch noch nicht als Track der Woche, Tabby Pilgrim. Sagt dir die was? Nee. Genau, sie hat so ein Album rausgebracht, das unfassbar ist. Ich bin wirklich durch MC Smoke drauf aufmerksam geworden. Das heißt Pilgerreise. Und sie ist einfach krass, weil sie als Synchronsprecherin gearbeitet hat und Smoke meinte zu mir so, sie macht Rap, ohne zu wissen, wie Rap funktioniert. Also sie kommt nicht aus dem Rap und sie macht es irgendwie und sie kennt zwar natürlich ein paar Sachen so, sie kennt von MC Smoke ein paar Sachen, Fat Tony hört sie anscheinend auch, aber es ist irgendwie krass und ich habe den Track schon gehört, der ist leider noch nicht draußen, aber ich würde jetzt einfach erstmal einen Track von ihrem Album Pilgerreise nehmen, weil ich das irgendwie interessant finde, wie Leute Musik angehen, wenn sie nicht wissen, wie das Genre funktioniert. Und da entstehen oft so dann so um die Ecke gedachte Sachen, die irgendwie krass interessant sind. Und ich nehme den Track Stockholm-Syndrom. Ich habe irgendwie eine Schwäche für Rap-Tracks, die damit zu tun haben. Ich weiß nicht warum, ich klicke irgendwie diese Tracks mit dem Namen immer zuerst an und oft sind das Tracks, ich habe so eine kleine Liste, wo Tracks drauf sind, die sich mit dem Stockholm-Syndrom befassen. Es ist irgendwie, auch wenn es natürlich total düsterer Hintergedanke ist, aber ich finde es irgendwie interessant, das so künstlerisch verarbeitet zu hören. Deswegen nehme ich diesen Track.
Mein Track der Woche ist von einem jungen Rapper, den die meisten Leute noch nicht kennen. Nali heißt der und der Track heißt Himmelstrank und der Titel ist bereits ein Hinweis auf die lyrische Deepness, die da seit sehr langer Zeit in so perfekter Form umgesetzt wurde, weil einfach das komplette Paket stimmt von der Stimme, dem Flow, die Wortwahl, die Story, der Beat, das Video. Das ist einfach komplett von vorne bis hinten Killer. Das macht man an, bleibt hängen und denkt sich, wow, Alter, ich habe schon lange nicht mehr so krass guten, perfekten Rap gehört. Der Beat ist auch eher ein Ticken klassischer gehalten von Odyssey, produziert aus den Staaten und gemastert von Busy. Im Hintergrund zieht irgendwie anscheinend noch Götz Gottschalk die Fäden, also alles Experten der klassischen Deutschrap-Szene, die hier einen, ich schätze den, keine Ahnung, vielleicht ist er 22, 23, schieben jemanden so weit nach vorne, ohne dass er hinfällt. Das ist eben genau der Punkt, also es ist wirklich überkrass und jeder, der irgendwie ein Faible für etwas klassischere Reimstrukturen und Geschichten erzählen hat, sollte sich das Ding geben. Nali Himmelstrank. Bei uns jetzt in der Schacht und Wasabi Spotify Playlist.
Das war Folge 190. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, zum Beispiel auf YouTube oder auf Spotify oder auf iTunes. Dann verpasst ihr keine weitere Folge von Schacht und Wasabi. Und ihr könnt natürlich auch gerne eine Bewertung auf iTunes schreiben. Darüber freuen wir uns auch sehr. Oder einen Daumen bei YouTube dalassen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Falk Schacht. Mach's gut.
Super, macht's gut. Ciao. Puls.